Ich möchte heute über diese Schöpfung reden. Das Thema: Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, einer der ersten Verse aus der Bibel. Und ich möchte also diesen Geist Gottes ein bisschen mehr betonen als andere Dinge. Und das ist mir einfach wie aufgedrückt worden in einem Gebet. Da stand plötzlich vor mir dieses Wort mit diesem Geist über den Wassern. Das ist eine wunderbare Aussage. Und ich möchte mich dabei eigentlich auf drei Etappen in der Menschengeschichte beschränken, denn dieses Thema ist viel zu weitläufig, um es umfassend zu behandeln. Und zwar auf die Schöpfung, auf den Tod und auf die Wiedergeburt. Ich möchte mit dieser Predigt Mut machen zum Bekennen, zum Glauben, Vertrauen in Gottes Wort einfach stärker machen und insbesondere auch in Angesicht dieser immer größeren Angriffe auf den christlichen Glauben seitens zum Beispiel der Atheisten. Der Schöpfungsbericht in Genesis 1 fängt ja wirklich vollständig an. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer, ein Tohu Wabohu steht da, und die Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir haben herrliche Bilder gesehen, ein Eindruck von diesem unerfassbaren Erfindungsreichtum des Schöpfers. Und wir haben im Psalm gehört vorhin, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Gott offenbart sich und keiner hat eine Entschuldigung, ihm, dem Schöpfer, nicht zu danken. Diesen Gedanken finden wir im Römerbrief entfaltet. Juri Gagarin, einer der ersten Raumfahrer oder überhaupt der erste, der soll bei seiner Rückkehr gesagt haben, Gott ist mir da draußen nicht begegnet. Eigentlich eine dürftige Aussage von einem Mann der Wissenschaft, wo er doch eigentlich wissen müsste, dass sich Gott nicht in drei Dimensionen fassen lässt. Und die Bibel, die berichtet ja in vielen Gelegenheiten von der Anwesenheit Gottes, auch in unserer Welt und in diesem Text gerade über den Wassern. Eine klare Ortsangabe, Gott ist in unseren Dimensionen gewesen und er ist es immer wieder. Und seine erste Tat war ja Licht zu machen, die Finsternis abzuschaffen. Nicht abzuschaffen, sondern zu besiegen. Es werde Licht und es ward Licht, sagt er. Und in Vers 2,7 der Genesis, da wird uns beschrieben, wie Gott den Menschen machte. Aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Zwei Teile machen den Menschen. Materie, Staub von der Erde und Seele. Und der Herr ist der souveräne Schöpfer. Sein Geist gibt das Leben. Im Psalm 104 lesen wir, auch ein wunderbarer Schöpfungspsalm, du nimmst ihren Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch, sie werden geschaffen. Und es gibt einen zweiten Schöpfungsbericht in der Bibel. Und der steht im Johannesevangelium. Den möchte ich Ihnen die ersten Verse auch vorlesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also ist klar, wie deutlich Gott hier macht, dass alles ohne jede Ausnahme durch das Wort Gottes, durch seinen Geist entstanden ist. Und es ist Gott einfach wichtig, dass wir das so zur Kenntnis nehmen. Da ist nicht die Rede von Urknall, von Besuch von fremden Sternen oder von sonst irgendetwas. Gott allein, Gottes Geist, hat alles erschaffen durch sein Wort. Und in dem Bericht von dem Johannes erfüllt sich noch ein weiteres Wunder. Dort wird nämlich von diesem Geist, wenn wir etwas später lesen, ein Mensch von einer Jungfrau geboren. Und in dieser Gestalt hat sich Gott auf der Erde auch leibhaftig offenbart. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, beschreibt das der Kolosserbrief. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Ein unfassbarer Satz, Gott wird Mensch. Warum? Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Und auch beim Kommen des Herrn wirkt der Geist ja mit, zum Beispiel bei der Zeugung Jesu. Maria wurde ja von dem Heiligen Geist erkannt. Oder bei der Taufe durch Johannes, wo der Geist wie eine Taube auf Jesus herniederkam. Da sind sie alle drei beisammen, Vater, Heiliger Geist und Sohn. Ein Gott und drei Wesen in einem. Vielleicht kennen Sie noch den Begriff Aggregatzustand. Das ist ein primitives, aber vielleicht verständliches Bild dafür. Wasser kann in drei Formen da sein, als Flüssigkeit, als Dampf, da treibt es unsere Turbinen oder geht in die Wolken und wir können den Regen davon haben, als Eis, wir können dann drauf spazieren gehen oder es schmilzt und die Polkappen verschwinden, aber es ist immer Wasser, dreimal Wasser, drei Formen und doch ein und dasselbe. Und wenn ich schon in der Physik bin, dann will ich noch einen kleinen Moment da bleiben. Vielleicht wissen Sie, was ein Ausgleichsvorgang ist. Das ist ein Vorgang, bei dem die Änderungsgeschwindigkeit einer Größe der Größe selbst proportional ist. Das klingt total kompliziert, aber ich will es versuchen, ganz deutlich zu machen an einem Beispiel: Reifenpanne. Stechen Sie einen Nagel in den Reifen, dann wird der Reifendruck abnehmen. Und er wird umso schneller abnehmen, je mehr Druck in dem Reifen ist. Also wird das Abnehmen des Drucks immer langsamer, je kleiner der Druck dieses Reifens ist. Und solche Vorgänge sind in der Natur überall zu finden, ganz wo wir auch hinschauen. Und sie haben fast alle eins gemeinsam, sie klingen ab. Und das schafft Stabilität in dieser Welt. Und dieses Abklingen, das ist mein Job, mein täglicher eigentlich, mich damit zu befassen, dass sie nicht abklingen, dass die Dinge erhalten bleiben. Aber wenn wir nichts tun, das ist ein Naturgesetz, wenn man ein System sich selbst überlässt, nimmt es immer den Zustand der kleinsten Energie an. Aber es gibt eine Ausnahme, und das ist das Leben. Und wie kann es das Leben geben nach diesem Naturgesetz? Eben deswegen, weil ständig eingegriffen wird, weil ständig dieses Leben erhalten wird. Diese unvorstellbare Komplexität, sie würde dem Naturgesetz widersprechen, erst recht, dass es sich von selbst entwickeln kann. Gottes Geist wirkt. Wir haben es gerade im Psalm gelesen, Gott erhält alles. Und er hat alles sehr gut gemacht. Aber es gibt doch einen Gegner in der Welt, wir wissen das. Und der setzt alles dran, diese schöne Ordnung zu zerstören. Und der lügt, wo er nur kann, und er sät Zweifel. Und dieser Schöpfungsbericht, der ist ganz besonders angegriffen von den Zweifeln. Und viele Menschen vertrauen den Geologen mehr als dem guten Wort Gottes. Und da gibt es ja diese Aussagen von Schöpfung in 6 Tagen, nicht ganz ernst zu nehmen, ist ja auch nicht so entscheidend. Ich fürchte, dahinter verbirgt sich irgendwie die Angst oder doch, dass man vielleicht diese Evolutionsmeinung von ein paar Millionen Jahren da reinmogeln will. Aber ich denke, ich bin da ganz anderer Meinung. Für mich gilt Gottes Wort. Was da steht, das gilt. Und wenn das nicht stehen würde, was wäre mit der Auferstehung Jesu am 3. Tage? Wie viele Millionen Jahre müssten wir noch auf den Herrn warten, dass er aufersteht? Also was gilt in der Bibel? Es gilt das, was da steht. Und deswegen vertraue ich der Schrift. Ja, und außerdem können wir auf Jesus vertrauen, denn er hat immer wieder auf Mose vertraut. Er zitiert ihn an zig Stellen und macht keinen Zweifel an irgendetwas. Auch Paulus schreibt, ich glaube alles, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Aber das heißt natürlich nicht Augen zu und durch und blind durch. Der Herr fordert uns ja geradezu auf, den Verstand einzusetzen. Ich bin mit Leidenschaft Naturwissenschaftler und Techniker. Aber wahre wissenschaftliche Erkenntnis kann niemals im Widerspruch zur Schöpfungsgeschichte stehen. Satan reibt sich die Hände, aber wenn er evolutionäre Spekulationen als Wissenschaft uns verkaufen kann. Nur ein Beispiel, das Alter der Erde. Ganz abgesehen mal von der Fragwürdigkeit der Messmethoden, gibt es hier einen kardinalen Denkfehler drin. Stellen Sie sich vor, der Adam, gerade erschaffen, der war vielleicht 30 Jahre dem Anschein nach, als er erschaffen wurde. Und jetzt nur ein Gedankenexperiment. Wird er verbuddelt und da kommen so ein paar Geologen vorbei, graben ihn aus und messen nach sein Gebiss, seine Schenkelknochen, alles okay. Also 30 Jahre wird da wohl sein. Also ganz klar, das Alter der Erde ist 30 Jahre. Ja, merken Sie, wo wir da hinkommen? Die Leute rechnen in eine Zeit, die es gar nicht gegeben hat. Und ich kann noch so genau rechnen, wenn die Zeit gar nicht da war. Wenn das vor der Schöpfung lag, dann ist doch das alles völlig daneben. Aber hier lassen sich so viele Leute einfach verblüffen, dass es der Teufel eben wirklich hier diese Lüge ganz geschickt gestreut hat. Und ich gebe dazu noch abschließend eines zu bedenken, nämlich die Frage Jesu an die Pharisäer seiner Zeit. Wenn ihr aber seinen Schriften, nämlich Moses Schriften, nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Eine sehr ernstzunehmende Frage. Jetzt komme ich zum 2. Kapitel, dem Tod. Ein natürlich trauriges Kapitel, mehr durch die Abwesenheit Gottes gekennzeichnet. Und hier geht es vorwiegend um Lügen in diesem Kapitel. Wieder Lügen, Lügen, Lügen. Die Schöpfung Gottes, die war sehr gut und die ersten Menschen hatten ja alles, wovon sie nur träumen konnten. Sie hatten die tägliche Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Er hatte sie nach seinem Bilde geschaffen. Aber wir wissen eben aus der Schrift, Eva wurde durch die Schlange verführt. Zuerst Eva, dann noch Adam. Für manche ist das ja vielleicht wieder so eine Fabel, auf jeden Fall schon lange her und nicht mehr so ganz relevant für uns. Aber tatsächlich starben die ersten Menschen ja zuerst einen geistlichen Tod, indem sie nämlich von der Nähe Gottes verstoßen wurden. Danach starben sie dann auch leiblich. Und dieses Erbe müssen ja alle Menschen bis heute in sich tragen. Und es ist völlig müßig, darüber zu diskutieren, ob uns das nun gefällt und plausibel erscheint. Es ist einfach so. Es ist einfach die Wahrheit. Und nach einem langen Abend bin ich in der Nacht aufgewacht und bin richtig aufgeschreckt und sah so vor mir, der Sündenfall, so wie er uns in der Bibel beschrieben ist, eigentlich aktuelle Realität, immer wieder. Was unterscheidet einen heutigen Christen von Adam und Eva in puncto Verführbarkeit eigentlich? Beide haben den Geist Gottes in sich. Eva und Adam, die waren sogar noch viel dichter dran an Gott. Sie mussten nicht mal glauben, sie sahen ihn ja täglich. Und da sieht man schon, die Existenz Gottes anzuerkennen, ihm zu glauben, ihn zu sehen, das beweist noch lange nicht, dass wir nicht verführt werden können. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und sie wurden eben trotz der Nähe zu Gott verführt. Ein furchtbar aufrüttelnder Gedanke. Mich jedenfalls hat es an diesem Morgen richtig aufgeweckt aus dem Schlaf. Und immer wieder warnt uns die Bibel ja eindringlich vor der Verführung und auch vor ihrer Zunahme. Das ist ja an zig Stellen auch klar und der Herr Jesus tut das auch immer wieder. Denn es werden falsche Christusse, falsche Propheten aufstehen, werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen, sagt uns der Herr Jesus. Aber was ist das eigentlich, Verführung? Ich will zwei Beispiele geben. Das erste ist fast identisch mit der Verführung Evas, beinahe einer Wiederholung der Geschichte. Lüge 1. Eure Augen werden aufgetan und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses, wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen esst. In Genesis 2,9 steht das, dieser Baum der Erkenntnis. Auf heute umgemünzt könnte man vielleicht sagen, Gott enthält euch etwas vor, an Erkenntnis oder wie auch immer. Ihr könnt noch viel mehr erwarten. Und die Folge, die Menschen gehen los, machen sich auf die Suche, manche sogar auf die Jagd, nach immer mehr Erkenntnis, nach immer mehr Geist, immer mehr, immer mehr. Manche verlieren dabei ihre Ruhe und sind nicht zufrieden mit der schlichten Freude an ihrer Rettung, die ihnen durch Jesus zuteil geworden ist. Hasten von einem Seminar zum nächsten, von einer Großveranstaltung zur nächsten, ganz zu schweigen von dem finanziellen Verlust, den sie dabei erleiden. Und natürlich gewinnen sie dabei Erkenntnisse, ganz klar. Es fragt sich nur, ob die wirklich von Gott stammen oder vom Verführer. Eine sich immer mehr ausbreitende Ansicht lautet zum Beispiel, Gesundheit und Herrlichkeit, die werden euch nicht erst nach der Erlösung eures Leibes zuteil, sondern ihr könnt sie schon jetzt haben. Greift nur zu. Wie schrecklich muss es da sein, wenn einer von ihnen krank wird und kein Heilungsdienst hilft, der ist dann doppelt gestraft. In dem Leid der Krankheit und mit der Angst, nun doch vielleicht nicht zu den Erwählten zu gehören. Was mir die Bibel sagt, ist, der ganze Tenor der Briefe des Neuen Testamentes ist auf Hoffnung und auf die geduldige Erwartung des Kommens unseres Herrn gelegt. Nicht nur wir Menschen, sondern die ganze Schöpfung seufzt, so schreibt das der Paulus, und liegt in Geburtswehen mit uns in Erwartung der Sohnschaft, der Erlösung unseres Leibes. Ich lese nicht den kleinsten Spielraum daraus für eine verheißene Gesundheit oder Herrlichkeit hier und jetzt. Man muss die Sätze schon ziemlich aus dem Zusammenhang nehmen, um zu dieser Sicht zu kommen. Hier hat auch mein Taufspruch einen schönen Sinn. Hebräer 10,23 war das. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Immer sprechen die Apostel von Hoffnung und Ausharren. Und wie Eva und Adam verstoßen wurden, weil sie nach Dingen griffen, die ihnen noch nicht zugesagt waren, wird unser Herr zu manchem Zeichen und Wundertäter vielleicht einmal bekennen: Ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Natürlich spielt die Motivation eine große Rolle bei dem Ganzen, aber ich will einfach nur warnen. Und ich habe das auch nicht zu beurteilen. Das ist Gott sei Dank nicht meine Aufgabe, aber ich will einfach diese Warnung aussprechen. Ja, und ich bin selbst zu der Überzeugung gekommen, nach vielen Gesprächen mit Christen aus den verschiedensten, mit den verschiedensten Ansichten, dass diese vorgezogene Herrlichkeit ein Irrweg ist. Und dass wir mit dem zitierten Jesuswort vielleicht sogar das Heil auf dem Spiel stehen können. Noch eine Frage dazu, und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich will einfach die Warnung bis zu Ende führen. Der Teufel hat sich zuerst an Eva gewandt. Gibt es hier wirklich Parallelen? Und die Frage, sollten unsere Frauen nicht ganz besonders wachsam sein? Und umgekehrt auch wir Männer natürlich und wachsam auf das, was wir von unseren Frauen angeboten kriegen. Bitte nicht falsch verstehen. Eine wirklich gut gemeinte Warnung. Die zweite Lüge, sinngemäß, ihr seid als wiedergeborene Christen keine Sünder mehr. Jesus hat ein für alle Mal für eure Schuld bezahlt. Zugrunde liegt da diese Lehre von der Dreiteiligkeit des Menschen, der Trichotomie. Und dass der Geist abgetrennt ist von Körper und Seele und irgendwo in ihm so ein reservierter Bereich für den Geist ist, der eigentlich für die Sünde unantastbar sind. Und eine Begründung wird aus dem Thessalonicher Brief dafür abgeleitet. Ich will jetzt nicht zu sehr dort in die Tiefe gehen. Aber es ist einfach auch hierin eine Gefahr. Der Mensch besteht aus Leib und Geist sowie aus Herz und Verstand. Diese Aussage, dass bei einem wiedergeborenen Christen der Geist ein für alle Mal gereinigt und nicht mehr angreifbar von der Bibel ist, die kann ich in der Bibel so nicht finden. Der Mensch besteht aus zwei Teilen, Leib und Herz, als Zusammenfassung von Gesinnung, Geist oder Seele. Und auch so eine Unterscheidung von äußeren und inneren Menschen finden wir in der Schrift. Ja, unseren Leib sollen wir hingeben als Werkzeug Gottes, aber wir bleiben zeitlebens Sünder. Jesus lehrt uns nämlich beten: Vater, vergib uns unsere Schuld. Und das gleich, nachdem wir sagen, gib uns unser tägliches Brot. Das ist ein tägliches Gebet. Und genauso beten wir: Erlöse uns von dem Bösen. Ein tägliches Gebet, weil wir wissen, dass in uns noch die Sünde wohnt und das Böse nicht tot ist. Und was uns tatsächlich vergeben ist, das ist die Ursünde. Und alle Sünden bis zu diesem Zeitpunkt der Wiedergeburt. Aber wir sind ständig angefochten. Und hier lässt uns der Geist erkennen, dass wir Sünder sind und die tägliche Vergebung suchen bei Gott. Und wenn diese Sicht einmal verloren gegangen ist, dann haben wir wirklich abgehoben und dann werden wir vielleicht mal erniedrigt werden. Das dritte Kapitel, die Wiedergeburt, jetzt wird es ja wieder ganz, die Finsternis, die liegt hinter uns. Und was die ersten Menschen angerichtet haben, das hängt dem Menschen natürlich ewiglich an. Wir sind mit der Sünde beladen, ob uns das gefällt oder nicht. Aber Gott sei Dank, in seinem Erbarmen lässt Gott den Menschen eben nicht fallen. Und er hat einen Weg bereitet, wie wir in sein Leben, in ein Leben, in ein erfülltes Leben zurückfinden können. Und jetzt greift Gott ein zweites Mal in die Schöpfung ein. Und er schenkt eine zweite Chance zu einem erfüllten Leben, nämlich in seiner Gemeinschaft. Ein Neuanfang, der Schöpfer. Wie soll es gehen, dass er wieder lebendig wird? Wir haben vorhin gehört, der Geist Gottes erschafft und lässt vergehen. Er ist der allmächtige Schöpfer. Und er ist aber auch heilig und sagt, mit dem ich Gemeinschaft haben werde, der muss heilig und vollkommen sein. Und er muss von Neuem geboren werden. Er sagt das wirklich ganz unmissverständlich, nicht einfach so nebenbei, sondern in einem nächtlichen Gespräch zu einem geistlichen Führer der Israeliten, einem sogenannten Nikodemus. Und ich denke, dass die Aussage ganz, ganz besonderes Gewicht hat. Da heißt es, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber wie soll das gehen? Wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden? Genau die Frage stellte auch dieser Nikodemus dem Jesus. Und der Herr Jesus bekräftigt ihm jetzt noch einmal: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, der kann nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Und es braucht zwei Voraussetzungen, um geboren zu werden, wiedergeboren zu werden. Meine Sünde muss mir vergeben werden. Und der Mensch muss zustimmen, er muss Ja sagen zu seiner Wiedergeburt. Das ist anders als bei unserer natürlichen Geburt. Da hat uns keiner gefragt. Und was kann der Mensch nun tun, damit ihm die Schuld vergeben wird? Die Antwort Gottes heißt: gar nichts. Zur Vergebung muss Blut fließen. Ob uns das gefällt oder nicht, das steht einfach in Gottes Wort. Aber Gott sagt uns eben auch: Ich liebe dich so sehr, dass du nicht deins vergießen musst, sondern ich bin gekommen, mein Blut für dich zu vergeben. Das ist genau der Grund, warum dieser Jesus in die Welt gekommen ist. Alles, was du tun musst, ist, dieses einfach im Glauben anzunehmen, darauf zu vertrauen, dich auf mich einzulassen, dann will ich dir ewiges Leben schenken. So ging es übrigens auch einem der Übeltäter, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Ja. Da war keine Zeit für Taufe, Sakrament oder irgendwelche Dinge. Das waren nur noch wenige Minuten, die sie zu leben hatten. Aber er erkannte seine eigene Schuld an und vertraute auf Jesus. Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Das hat er zu ihm gesagt. Und Jesu kurze, schlichte Antwort, die geht mir immer wieder durch und durch, was der diesem Verbrecher sagte: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber warum kommen die Menschen jetzt nicht in Scharen gelaufen, um dieses Geschenk anzunehmen? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit den meisten. Und das ist damals nicht anders gewesen, als es heute ist. Und wir lesen auch das in dem Johannes-Schöpfungsbericht. Er kam in sein Eigentum oder in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber danach, der nächste, das ist der entscheidende Satz. Johannes 1,12 kann man sich merken. Das ist so wichtig. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Zurück zur Frage des Nikodemus: Wie kann ein Mensch aus dem Geist geboren werden? Hier ist die Antwort. Indem wir Jesus in unser Herz, in unser Leben aufnehmen, ihn annehmen und an seinen Namen glauben. Wir werden Kinder Gottes. Und wir bekommen Gottes Geist. Gottes Geist birgt eine völlig neue Schöpfung. Der Paulus, der drückt das auch so gut aus: Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung oder Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und Gott gibt dabei seinen Heiligen Geist in uns. Ein Wunder. Nicht in irgendeine abgehobene Geistebene, sondern in uns als Ganzes. Er gibt diesen Schatz des Heiligen Geistes in zerbrechliche, in irdene Gefäße. Und mit dieser Wiedergeburt werden wir sogar versiegelt mit diesem Geist auf den Tag der Erlösung hin. Und der wahrhaft wiedergeborene Mensch, der bleibt im Glauben, weil Gott es besiegelt hat. Sein Geist hält uns fest bei ihm. Und unser Denken und Handeln ist nur noch darauf gerichtet, ihm zu gefallen, dem wir seine Gebote lieben, ein geheiligtes Leben führen wollen. Und unser irdenes Gefäß wird gefüllt mit Liebe, Freude, Friede, Sanftmut. Und da finde ich in der Schrift überhaupt keinen Hinweis auf irgendwelche Verhaltensweisen, wie sie berichtet werden, dass man nach rücklings fallen muss oder hysterisch lachen muss oder wie auch immer. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vertrauen wir dieser Schrift, vertrauen wir diesem Schöpfungsbericht in der ersten Schöpfung, in der Schöpfung der Wiedergeburt. Und dann sind wir nicht auf Erfahrungen subjektiver Art angewiesen, sondern wir werden erfüllt mit diesem wunderbaren Geist. Und in dem dürfen wir leben. Und ich möchte das, was ich jetzt gesagt habe, in ein Gebet zusammenfassen. Und ich bitte Sie, dass Sie da aufstehen dazu. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Schöpfer bist, dass du alles geschaffen hast. Und dass du in deiner Gnade und Barmherzigkeit sogar einen Weg gefunden hast, uns aus der Sünde zurückzubringen, in deine Gemeinschaft, uns einen Weg bereitet hast. Wir danken dir für den Herrn Jesus Christus, dein eigen Blutherr, deinen eigenen Sohn, den du für uns geopfert hast, damit wir gerettet werden können. Wir preisen dich darüber, Herr, und wir bitten dich um deinen Geist, dass du uns das bewusst machst im Herzen und dass dein Geist in uns wohnen möge. Amen.